Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Okay. Hat von euch schon mal einer eine Tür eingehängt? Wer hat von euch schon mal eine Tür eingehängt? Oh, die meisten. Aber ich sehe beim Melden, die Finger sind noch dran. Wo ist das Problem beim Tür einhängen? Der Spalt ist so schmal zwischen Tür und der Angel. Ne? Was ist noch ein Problem beim Tür einhängen, Matthias?
Man muss mehrere Ziele gleichzeitig treffen.
Mega. Man muss mehrere Ziele gleichzeitig treffen, man muss so ein bisschen jonglieren. Hat das schon mal jemand alleine geschafft? Krass. Ja, die alle mit 2 Meter Spannweite. Das ist auch. Achso, du hast dich auch gemeldet. Ja, Maler sind sowieso eine andere Klasse, Mensch. Da macht es die Erfahrung, genau. Also, es ist auf jeden Fall schwierig, finde ich jedenfalls, eine Tür ganz alleine einzuhängen. Und oft denke ich, eine zweite Person kann einem da echt gut weiterhelfen. Habt ihr schon mal zu zweit eine Tür eingehängt? Auch schon mal. Wo ist da das Problem? Die Kommunikation. Der eine hebt, der andere schiebt runter und irgendwie hängt man zu zweit auf 2 Seiten Türen. Man kann sich nicht mal sehen und versucht dann halt die Tür einzuhängen. Aber es geht deutlich einfacher, wenn man zu zweit ist und wenn man sich ein bisschen miteinander eingespielt hat, dann sowieso. Ne? Wenn man weiß, wie man tickt so ein bisschen und wenn man die Aufgaben verteilt hat. Man braucht halt einen, der das einfädelt und einen, der die Tür trägt. Das ist eine Option. Jürgen und ich, wir würden eine Tür zusammen einhängen auf jeden Fall. Ob ich das mit Lynn machen würde, weiß ich nicht. Das hätte auf jeden Fall Streitpotenzial. Ja, genau. In Ehepaaren sind es am meisten. Hä? An mir. 100% an mir. Gar keine Frage. Genau. Aber es ist natürlich auch ein geistliches Bild, ne? Das Tür einhängen. Es gibt halt Situationen, wo wir einander brauchen, wo wir uns gegenseitig helfen können, uns in die Angeln zu heben. Damit wir halt gut ausgerichtet sind, damit wir gut schwingen und damit wir so die Bahn laufen können als menschliche Tür, sage ich mal, die Gott so für uns vorgesehen hat. Und da wollen wir heute nochmal ein bisschen mehr reingehen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch bei der letzten Predigt, die ich gehalten habe, dabei war oder sie vielleicht sogar nachgehört hat. Spielt auch keine Rolle. Falls jemand da ist, kann mir jemand nochmal sagen, was die 4 Punkte in dem Kreis waren. Oh, ich habe es gerade ausgemacht, wie dumm. Weiß jemand noch die 4 Punkte im Kreis? Ja, Lynn, dann.
War das mit Jesus nachfolgen?
Ja, ja.
Ja, okay. Ich wurde hier von rechts gefragt, ob ich das wüsste. Weiß ich. Jesus nachfolgen, dann Jüngerschaft leben, dann nachher ist Jüngern, das weiß ich, das ist das 4. Und das 3. war irgendwie sich auf seine blinden Flecke hinweisen lassen, nein, verändern.
So vom Inhaltlichen passt das so grob. Ja. Hat jemand noch die genaueren Formulierungen zufälligerweise? Es ist auf Englisch. Also ich habe es ein bisschen umgewandelt in, man trifft auf viele Menschen in der Gemeinde und man hat viele Begegnungen. Ist auf Deutsch übersetzt logischerweise, triff auf Jesus, wir wollen Menschen gewinnen, triff auf die Jünger, wir wollen sie integrieren, triff auf dich selbst, weil wir uns fördern wollen. Und triff auf neue, auf die Welt und mach selber wieder Leute zu Jüngern. Das war kurz gefasst der Jüngerschaftszirkel. Letztes Wochenende hatten wir ein Seminar. Das war wundervoll, weil das sehr gut auf die Punkte 4 und 1 eingegangen ist. Auf das Rausgehen und Menschen gewinnen. Hat jemand einen besonderen Moment aus dem Seminar oder irgendwas, was da hängen geblieben ist, was besonders ist, was wir vielleicht gerade nochmal teilen können? Falls nicht, ist nicht schlimm. Nicht, gut. Es ging um 3 Punkte, kurz gesagt. Er hat uns beigebracht, wie man ein Gespräch führt. Er hat uns außerdem beigebracht, wie man das Evangelium erklärt, über die 4 Punkte. Und dann hat er uns auch beigebracht, wie wir Menschen zu Jesus übergeben können in einem Gebet. Das waren die wichtigen Steps. Das ist dieses Senden und Menschen eine Begegnung mit Jesus verschaffen in Gesprächen. Genau, wir gehen heute nochmal dann wieder einen Schritt weiter im Integrieren und Fördern. dann brauchen wir jetzt auch den Zirkel nicht mehr. Triff auf Jünger, andere Jünger und triff auf dich selbst. Genau. Wo trifft man bei uns in der Gemeinde auf andere Jünger und wo trifft man in der Gemeinde auf sich selbst? Hier? Im Gottesdienst. Gottesdienst ist eine Sache. Kleingruppen? Ich suche noch eine. Zweierschaften. Mega. Da wollen wir nachher noch ein bisschen tiefer einsteigen. Aber erstmal den Gottesdienst vielleicht, wo man auf andere Jünger stößt. Du kannst es erst ausmachen, Anja. Beziehungsweise gleich kommt die nächste Folie. Warum machen wir bei uns in der Gemeinde Gottesdienste? Was ist das Besondere daran? Warum seid ihr hier? Pflichtgefühl? Erleben, dass es auch andere Christen gibt? Das, du, Sonntagmorgen, was willst du auch sonst? Hast ja frei, ne? Langeweile zu Hause. Zu Hause ist auch nur die Familie. Wir wollen gemeinsam Gott feiern. Lobpreis. Mega. Jesus begegnen. Das kann man da übrigens auch. Genau, sehr gut. Noch was? Gottes Lehre. Mega. Damit habt ihr eigentlich schon alles zusammengefasst, was wir brauchen und warum wir hier sind. Wir haben nochmal die Apostelgeschichte, die spannenderweise in allen der vier Punkte vorkommt, die auch, sagt schon, Bastian Decker letztes Mal benutzt hat. Ich lese sie nochmal vor, es geht am 42 los. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Auch finanzielle Versorgung. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und da in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ganz viel davon haben wir gerade eben gehört. Gründe, warum wir in der Gemeinde sind. Und wir sehen, dass es die ersten Apostel, die damals Gemeinde gegründet haben, es so gemacht haben. Die haben sich direkt nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, zusammengerauft und haben Gottesdienste und Kleingruppen organisiert. Sie wurden dort gelehrt, haben wir gesagt. Sie haben dort zusammen das Abendmahl gefeiert, das haben wir eben auf besondere Weise gemacht. Und sie haben dort zusammen Gott gelobt. Und in den Kleingruppen haben sie noch gegessen. Ich finde es nämlich sehr spannend, dass sie da stehen, sie brachen das Brot und an einer anderen Stelle sie hielten die Mahlzeiten miteinander. Also die haben gegessen und Abendmahl gefeiert an den Stellen. Genau, das machen wir heute auch so im Gottesdienst. Da können wir auf andere Jünger treffen, weil wir auch merken, dass es uns gut tut. Nach dem Lobpreis bin ich immer der beseelteste Mensch ever. Nach dem Abendmahl sowieso ist auch ein ganz besonderer Moment. Das haben wir heute ja auch nochmal, ich hoffe, ihr habt nachher gute Geschichten zu erzählen, was ihr im Abendmahl erlebt habt. Und das haben wir auch heute auf besondere Weise erlebt. Und jetzt gerade ist ja der Lehrteil, wir lernen gerade, warum Gemeinschaft wichtig für unsere Jüngerschaft ist. Außerdem ist, wie es da steht, ich glaube in Vers 43, ist die Gemeinde ein besonderer Ort, an dem wir Zeichen und Wunder erleben dürfen. Und ich darf jetzt eine tolle Geschichte von mir erzählen, die ich vor 14 Tagen erlebt habe. Da bin ich nämlich nach dem Gottesdienst zum Segnungsteam gegangen. Ich weiß nicht, das ist jetzt sind vielleicht verstörendes Bildmaterial, aber ich will es trotzdem einmal gezeigt haben, Anja. Ich hatte eine ziemlich heftige allergische Reaktion. Ist das Bild da drin? Ja, genau. Das ist mein Oberarm. Ich sage es vorher, damit ihr nicht suchen müsst, wo die Stelle am Körper ist. Es ist hier und es war, keine Ahnung, es ist einfach aufgetaucht. Ich habe keine Ahnung, wo es herkam und worauf ich reagiert habe. Ich wusste eigentlich erstmal gar nichts, bin in die Notaufnahme gefahren, das war donnerstags. Die haben mich mit einer Salbe gegen Juckreiz nach Hause geschickt, ohne Diagnose. Ich wusste eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt. Und mit ein bisschen Hilfe vom Heiligen Geist und ChatGPT in Kombination habe ich rausgefunden, nee, das meine ich ernst, habe ich rausgefunden, dass es eine allergische Reaktion sein könnte auf irgendwas. Und habe dann mir ein Antiallergikum geholt und damit ging es dann weg. Aber es kam immer wieder, sobald das Antiallergikum ja, rausgewaschen war aus dem Körper, musste ich sofort wieder Neues nehmen und dadurch wird man ziemlich müde. Ich weiß nicht, manche von euch kennen das vielleicht so und das war nicht so angenehm. Und bis zum Sonntag habe ich das so durchgezogen und habe gedacht, mein Gottesdienst, da ist die Luft immer ein bisschen dünner zum Himmel. Versuch's doch mal. Gehst du einfach mal hin und lässt für dich beten. Und ihr habt dann für mich gebetet und es wurde noch dazu gesagt, vielleicht kommt es wieder, wir wissen es nicht. Dann stell dich auf die Aussage, du bist geheilt und du bist reingewaschen. Und stell dich darauf und bete dafür, dass das weg ist und dass es nicht zu mir gehört. So habe ich es gemacht. Es kam den nächsten Morgen, es kam dann immer morgens, kamen noch ein, zwei Pusteln, nicht vergleichbar mit dem. Ich habe mich auf die Aussage gestellt und auf das gehört, was der Segnus mir gesagt hat. Und danach ist es jeden Tag weniger geworden und dann weg. Das Schöne daran ist, ich musste nicht mal rausfinden, auf was ich eigentlich allergisch reagiere. Weiß ich auch bis heute nicht, aber es ist weg. Und das Bild, das kann dann auch wieder weg. Ja, hat ein bisschen Überwindung gekostet, aber ich denke, also ich wollte damit sagen, das waren jetzt keine Mückenstiche oder ein paar Stresspickel, sondern das waren richtige Pusteln, worum es ging. Genau. Ja, das ist ein Grund, warum ich zum Gottesdienst komme, weil ich das erleben will und weil ich will, dass andere das erleben können in der Runde. Und das, genau, war so mein Dafürhalten für den Gottesdienst. Okay, im Bibeltext steht in Vers 46, wenn wir den nochmal sehen können, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten und so weiter. Die Frage ist, warum brauchen wir dann Kleingruppen? Also sie trafen sich auch in den Häusern, wenn wir doch im Gottesdienst eigentlich alles erleben, was wir brauchen. Wo ist dann der Unterschied, den wir in Kleingruppen erleben? Es ist persönlicher. Alltagsprobleme teilen. Machen wir hier, versuchen wir hier auch zu machen, aber ist natürlich, kommt nicht jeder dran jeden Sonntag, ne? Habt ihr noch eine Idee? Es ist persönlicher. Es gibt Essen. Gibt es hier übrigens auch. Wenn man was mitbringt, dann gibt es auch für alle was zu essen. Ist nur so ein Guess. Aber stimmt, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Praktische Hilfe geht weit über das hinaus, was wir im Gottesdienst so erleben können. Und es ist auch eine ganz andere Gruppenform. Im Gottesdienst sind wir alle gefragt und es geht auch uns alle an und wir müssen uns auch alle miteinander einig werden. Das letzte Thema, was wir hatten, war jetzt ja der 10:30 Uhr Gottesdienst oder 11 Uhr Gottesdienst, wo plötzlich alle betroffen sind, weil es irgendwie jeden was angeht und wir merken, dass wir ganz eine riesen Gruppe haben und eine sehr unterschiedliche Gruppe. Von jung bis alt müssen wir uns einig werden und müssen teilweise sogar Entscheidungen fällen im Gottesdienst-Team, das habe ich dann jetzt auch dazu gelernt, wo wir Entscheidungen für eine Gruppe fällen, die noch gar nicht da ist, damit sie irgendwann mal dabei sein kann, zum Beispiel. Also wir müssen sogar über die Gruppe hinaus Entscheidungen fällen. Die Kleingruppe ist da eine ganze Spur intimer und kleiner. Die Gruppe ist auch festgelegt. Das ist auch ein Riesenunterschied zum Gottesdienst. Wir sind ja offen im Gottesdienst für alle. Jeder soll kommen, hoffentlich. Kommen mehr als nur die Mitglieder. Und in der Kleingruppe dürfen wir halt entscheiden, wen wir mit reinnehmen wollen und wen wir nicht mit reinnehmen wollen. Manchmal müssen wir auch entscheiden, wen wir reinnehmen wollen und wen wir nicht reinnehmen wollen. Das kann auch unangenehm sein. Genau, auch hier soll natürlich leere Abendmahl, gemeinsames Essen, Gott loben und so weiter stattfinden. Auch Wunder erleben wir dort. Es ist halt in einer vertrauteren Runde und manchmal traut man sich, ich sag mal, für die Kleingruppe ein Thema vorzubereiten. Da habe ich schon viele Leute gesehen, auch den Lehrteil. Da ist das irgendwie, ja, traut man sich eher oder mal ein Lied auf der Gitarre begleiten. Habe ich auch in einer Kleingruppe von Leuten gesehen, die ich im Gottesdienst noch nie habe spielen sehen. So, da kann man sich nochmal auf andere Art und Weise ausprobieren. Aber selbst in dieser Runde kann ich es schaffen, wenn ich will, mich wegzuducken und den Kopf einzuziehen und so ein bisschen, ja, mich nicht ganz preiszugeben oder mal ein Thema anzusprechen, wofür selbst die Kleingruppe noch zu groß ist. Jeder von uns kennt die Frage, wie sieht es denn mit dir aus? Möchtest du nicht mal Mitglied werden? Oder die Frage gestellt zu bekommen, wie sieht es denn aus? Möchtest du nicht mal Mitglied werden? Also entweder man muss die Frage stellen oder man bekommt sie gestellt. Und das kann selbst in der Runde von einer Kleingruppe unangenehm sein vor anderen Menschen, wo sich das Gespräch zu zweit doch eher eignet. Und dafür haben wir Zweierschaften. Jetzt würde es mich mal wirklich interessieren, wer ist alles in der Zweierschaft drin? Jetzt würde ich gerne mal, so schnell kann ich es nicht ausrechnen, aber ich glaube, es sind mehr Frauen als Männer tatsächlich. Aber es sind ein paar Männer dabei. Das finde ich stark. Zweierschaften könnten da gerade für die prekären Themen eine gute Möglichkeit sein. Und auch Jesus hat das mit seinen Jüngern gemacht. Das habe ich auch jetzt erst in der Recherche herausgefunden, wusste ich auch nicht. Es gibt drei Situationen, in denen Jesus nur mit 4 anderen Jüngern unterwegs gewesen ist. Drei sehr wichtige Situationen. Das eine war die Verklärung, nennt man das. Da ist Jesus auf den Berg gelaufen, ihr kennt die Stelle bestimmt, und stand dann da mit Mose und Elia auf dem Berg. Und da hat er, also ich lese mal kurz vor, 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit. Warte mal, Petrus, Jakobus und Johannes, es sind 3, sie waren zu 4, das wollte ich damit sagen. Verzählt. Genau, um dort mit ihnen allein zu sein. Also Jesus hat da diesen Moment, einen ganz besonderen Moment, nur mit diesen Jüngern geteilt. Die zweite Stelle ist, die Tochter des Jairus, die von den Toten auferweckt wurde. Und er ließ niemanden mitgehen, außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Auch hier nimmt Jesus nur diese 3 Jünger mit ins Zimmer, wo er das Mädchen von den Toten auferweckt. Und eigentlich die spannendste Stelle finde ich, im Garten Gethsemane, das kennt ihr bestimmt, lasst diesen Kelch an mir vorübergehen, wo wir so den Moment von Jesus sehen, wo er am meisten Angst hatte und am größten am Zweifeln war an dem, was er da macht. Ein ganz vulnerabler Moment. Und da lesen wir auch, und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit, das sind Jakobus und Johannes, da begann er Angst und Traurigkeit zu empfinden. Also in einer der schwersten Stunden, bevor er dann gekreuzigt wurde, nimmt er diese 3 Leute mit. Genau, und ich glaube, dass das der Ort ist, so in Zweier- und Dreierschaften, wo wir nicht nur auf andere Jünger treffen, sondern wo wir dann auch wirklich auf uns selbst treffen, unweigerlich. In Sprüche 27, Vers 17 steht, Eisen wird an Eisen geschärft, so schärft ein Mensch den Charakter eines anderen. Ich glaube, dass das wirklich so ein Ding ist. Wenn man so ein Messer schärft und so einen Stahl hat, da hast du 2 Dinge, die aneinander reiben. Und wenn man das im passenden Winkel macht, dann wird es spicy, dann wird es scharf. Und ich habe, weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich habe das Gefühl, gerade bei unseren Männern in der Gemeinde, uns fällt das irgendwie nicht so leicht, irgendwie in solche Gespräche reinzugehen. Oder es passiert uns nicht so automatisch, sage ich mal. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir da so ein Programm draus machen, das uns den Grund gibt zu kommen. Gott sei Dank haben wir jetzt ja schon mal Mandate. Das ist ja der Gottesdienst für Männer, wenn man so will. Weil für eine Kleingruppe ist es schon zu groß. Wir waren 23 Leute Freitag, fand ich schon echt stark. Genau, aber ich glaube, da können wir nochmal intensiver auch in die Gespräche reingehen. Ich habe das Gefühl, jedenfalls wenn ich Lynn betrachte, dass wir das bei Frauen, dass ihnen das automatisch leichter fällt, aus Natur heraus irgendwie. Genau, ich möchte euch ein Konzept vorstellen von Neil Cole, heißt er. Das nennt sich Minigruppen. Und genau, das ist eine Art, wie man Zweier- oder Dreierschaften zusammenleben kann. Genau, er nennt das lebensverändernde Minigruppen, so heißt es bei ihm, genau. Die Minigruppen sind von der Gestaltung her eigentlich super einfach. Die Gruppen als erstes, was wichtig ist, sind gleichgeschlechtlich. Ich denke, das macht Sinn, dass man da Männer und Frauen zusammensteckt. Es treffen sich so 2 bis 3 Personen. Ab der 4. Person betrachtet sich die Gruppe schon als schwanger und versucht wieder aus 4 2 zu machen, wo dann wieder ein Dritter hinzukommen kann und so weiter. So ist dieser Multiplikationsprozess gedacht. Der Inhalt und die Aufgabe dieser Gespräche lässt sich eigentlich in 3 Punkten zusammenfassen. Das eine ist das Bekennen der Sünden voreinander. Wir haben es eben beim Abendmahl so ein bisschen gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch die Sünden bekannt habt, vielleicht nicht. Aber das ist ein großer Teil, wenn man Abendmahl zusammen feiert. Dann das Lesen der Bibel zusammen. Ich glaube, das haben wir jetzt schon an ganz vielen Punkten und in den Seminaren gehört, wie wichtig das ist. Ich brauche da immer so einen Rechenschaftspartner. Und das Beten für Menschen, die Jesus brauchen oder die Jesus noch nicht kennen. Das sind die 3 Punkte, die man in dieser Kleingruppe macht. Und für alles gibt es ein Konzept, was auch gerade uns Männern immer ein bisschen weiterhilft, wenn man so eine Struktur da drin hat und das irgendwie so ein bisschen tüddeln kann. Wichtig ist, es gibt keinen Lehrplan, es gibt kein Training, es braucht keine Vorbereitung für die Treffen und es gibt auch keinen Leiter. Also würde jetzt keine neue Leiterstruktur in der Gemeinde auslösen. Ich gehe nochmal auf die 3 Punkte genauer ein. Das erste war Sünden bekennen. Das ist wirklich spicy. Für diesen Teil gibt es 10 Verbindlichkeitsfragen. Ich habe 3 ausgewählt, die ich einigermaßen vertragen konnte. Hier laut für euch zu sagen. Obwohl eine davon ist schon ziemlich spicy. Genau, die sollen einen ins Gespräch bringen. Damit fängt das Ganze an. 10 Fragen, die man sich gegenseitig stellt, wo man sich die Sünden bekennt. Das ist schon wirklich herausfordernd. Also eine Frage ist, ich habe mal die Originalformulierung genommen, haben Sie in dieser Woche durch Ihre Worte und Taten Zeugnis von der Größe Gottes abgelegt? Es betrifft mich noch nicht so persönlich und irgendwie habe ich auch nicht das wahnsinnig schlechte Gewissen, wenn ich da sage, ja, vielleicht so ein bisschen. Ich habe Sonntag gepredigt, reicht das? Weiß ich nicht. Aber mit jemandem richtig im Gespräch zu sein, ist ja nochmal eine andere Nummer. Ich finde es doch ein bisschen befremdlich bei so einer persönlichen Frage irgendwie, dass sie dann gesiezt gestellt wurde. Aber es steht in dem Buch so drin. Es hört sich ein bisschen an, als wenn das FBI einen fragt. Haben Sie in dieser Woche durch Ihre Worte und dahin soll es eigentlich nicht ausarten. Genau. Also ich würde es anders formulieren. Ich formuliere es mal in der Du-Form. Die nächste Frage hat es wirklich in sich. Hast du dich während der letzten Woche sexuell stimulierendem Material ausgesetzt oder unangemessene Gedanken über eine Person nachgegeben, die nicht dein Ehepartner ist? Ich finde, da wird es schon echt konkret und persönlich. Mir ist es schon schwer gefallen, die Frage hier mit reinzunehmen und vor der Gemeinde vorzulesen. Ich muss sie ja nicht mal beantworten. Aber allein das drüber nachdenken ist schon schlimm genug. Und ich finde, dafür braucht es wirklich eine Gruppe, in der man relativ intim miteinander werden kann, wo maximal so 2 bis 3 Personen sind. Das würde ich auch in einer Kleingruppe nicht besprechen, das glaube ich, die Frage. Wäre mir doch noch zu viel, glaube ich. Hast du es in der letzten Woche an Integrität in deinen finanziellen Bereichen fehlen lassen? Also diese 10 Fragen orientieren sich so an den 10 Geboten und wollen so ein bisschen abgreifen und abgrasen. Naja, wo brennt es denn? Jeder hat da ein anderes Thema. Genau, wichtig ist dabei, es geht überhaupt nicht um eine Verhörsituation. Es geht auch nicht darum, herauszufinden, wo haben wir gesündigt letzte Woche und wie kann ich meinem Gesprächspartner vielleicht noch sagen, an welcher Frage er gehapert hat, was er gar nicht erwähnt hat. Es geht wirklich darum, sich gegenseitig dabei zu helfen, auch blinde Flecken zu lösen. Es geht darum, Wunden zu heilen. Also Sünden lösen ja auch Wunden bei uns aus, wo es hilft, darüber zu sprechen. Und das tut auch was in der unsichtbaren Welt, wenn wir über unsere Sünden, wenn wir die aussprechen vor anderen, dann kommen die ans Licht, dann ist da eine Möglichkeit, Heilung reinzubringen. Also es geht wirklich, die Fragen sind ja sehr spicy gestellt, es ist auch ein bisschen gewollt, dass das so ein bisschen triggert, aber es geht nicht darum, mit dem Finger in Wunden zu popeln, sondern es geht darum, Wunden zu heilen. Das ist ganz wichtig an dieser Stelle und man kann Fragen auch umformulieren. Ich habe mal bewusst die Fragen genommen, die Sie jetzt so gewählt haben. Sie haben sich da sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie man die formulieren kann. Aber ich mag es wirklich, dass es so ernsthaft und konkret wird, dass man auf Ebenen kommt, die man sonst nicht anfasst. Und ich denke, wenn wir über Jüngerschaft und Nachfolge nachdenken und das wirklich ernst meinen, Jesus ähnlicher zu werden, der war sündenfrei. So, und wenn wir dem ähnlicher werden wollen und wollen wirklich was verändern auf den tiefliegenden Ebenen, dann braucht es so ein Gespräch, dann braucht es einen Gesprächspartner und auch die Rechenschaft. So, weil das ist ja nur der erste Schritt, dass ich sage, ich habe ein Suchtproblem. Aber der zweite Schritt ist dann beim nächsten Mal wieder zu sagen, ich habe immer noch ein Suchtproblem. Und dass der Partner fragt, ja, was wollen wir denn machen? Was können wir denn daran ändern? Wie kriegen wir das raus? So. Okay, das war sich gegenseitig die Sünden bekennen. Dann haben wir Bibel lesen. Auch da gibt es natürlich wieder eine Struktur. Neil Cole sagt, die Macht des Minigruppenkonzepts liegt darin, dass es das Wort Gottes im Leben von Menschen freisetzt. Das Wort Gottes im Leben von Menschen freisetzt. Gott hat ganz deutlich gesagt, dass sein Wort die Saat für neues Leben und für Veränderung bedeutet. Also Wachstum ist in Gottes Wort gelegen. Das war das Gleichnis vom Sämann. Ich lese mal vor, Lukas 8. Das Gleichnis hat folgende Bedeutung. Die Samenkörner sind Gottes Botschaft, Gottes Wort, logischerweise. Und wir, Vers 15, der gute Boden dagegen steht für verlässliche, aufrichtige Menschen, die Gottes Botschaft hören, an ihr festhalten und durch ihre Beständigkeit viel Frucht hervorbringen. Wie gesagt, wir haben das in vielen Seminaren gehört, auch zum Thema Evangelisation, wie wichtig es ist, sich in der Bibel auszukennen und zu lesen. Und ich glaube, jeder hier könnte von einer Zeit in seinem Leben erzählen, wo er viel Bibel gelesen hat, wo das einfach einen Unterschied auch gemacht hat und dass das verändert ist. Dieses Konzept ist halt wieder eine Möglichkeit, da miteinander ins Gespräch zu kommen und sich Rechenschaft abzulegen. Denn die Gruppe einigt sich auf ein Buch für die Woche. dass sie zusammen lesen wollen. Und insgesamt über die 7 Tage sollen 25 bis 30 Kapitel gelesen werden. Das sind, weiß ich nicht, die Mathematiker, 4 bis 5 Kapitel, glaube ich, am Tag, die man lesen muss. Und je nachdem, wie groß das Buch ist, wenn man ein kleines Buch hat, liest man das halt 7-mal die Woche. Und wenn es ein größeres Buch ist, muss man es halt aufteilen. Die Regel ist, alle Mitglieder müssen bei der Abfrage, die in den 10 Verantwortungsfragen auch vorkommt, hast du dein Pensum geschafft, müssen alle gleichzeitig sagen, ja, ich habe es diese Woche geschafft. Wenn es einer nicht geschafft hat, dann wird das gleiche Pensum nochmal gelesen. Da kann man sehr lange und sehr intensives Bibelstudium kennenlernen, glaube ich. Wichtig dabei auch wieder, wie bei den Fragen, es geht nicht darum, sich gegenseitig zu bestrafen oder in so einen Forderungsmodus zu kommen, sondern wirklich sich zu ermutigen. Ich glaube, wir Männer, wir brauchen noch ein bisschen die Challenge in dem Ganzen und mehr da reinzukommen. Ich fand es ganz interessant, Neil Cole hat gesagt, manchmal hatten die in der Gruppe das 7. oder 8. Mal, also 8 Wochen in Folge, denselben Text gelesen. Die es dann immer machen, haben es dann wirklich 7, 8 Mal gelesen und einer wahrscheinlich einmal. Aber für die Gruppe war das selbst nach 7, 8 Malen immer noch ein Gewinn. Die hatten Erkenntnisse daraus, wo Gott ihnen als Gruppe was sagen wollte, die sie bei den ersten 5 bis 6 Malen nicht herausgefunden haben. Also manchmal muss man das auch als geistgeleitet verstehen, wenn man jemanden in der Gruppe hat, der nicht so gerne liest. Genau, das Letzte ist das Beten für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Auch hier gibt es wieder ein System. Natürlich wissen wir, dass es wichtig ist, für Menschen zu beten, die nicht zu Jesus gehören. Jeder aus der Gruppe, es sind ja 2 bis 3, nennt 2 Namen von Personen, die Gott einmal aufs Herz gelegt hat. Diese Namen kommen auf eine Gebetskarte und jeder hat eine Gebetskarte. Das sind dann 6 Namen für die Gruppe. Jeder hat 6 Namen auf seinem Blatt stehen, 2 von sich, 4 von den anderen. Und diese Gebetskarte wird jedes Mal, wenn man die Bibel öffnet, aufgeschlagen. Und als erstes, bevor man den Text liest, betet man für einen dieser 6 Personen. Man nimmt sich jeden Tag eine Person raus. Und dazu gibt es dann auch wieder einen Katalog, den fand ich auch mega. Ist ein bisschen zu lang, um das jetzt vorzulesen. Aber da gab es so 10 Dinge, für die man beten kann, für Menschen, die noch nicht zu Jesus gehören, mit den zugehörigen Bibelstellen dazu. Das fand ich mega. Ich gebe mal 2 dazu. Also bete, dass Gott diese Person, Friedrich, steht auf meiner Karte, selbst zu sich zieht, denn nur er kann es tun. Also bete, dass Gott diese Person selbst zu sich zieht, denn nur er kann es tun. Bete dafür, dass Gott die richtige Gelegenheit schenkt und die richtigen Worte, um mit dieser Person über die Wahrheit zu sprechen und so weiter und so fort. Dass er sie von Sünde überführt, dass der Heilige Geist sie erwischt. Also da gibt es auch nochmal wieder so eine kleine Struktur an die Hand. Okay. Mich hat das sehr begeistert. Ich habe dieses Buch gelesen. Ich habe das damals von René Mühe bekommen und bin jetzt mal dazu gekommen, in der Recherche um Nachfolge und Jüngerschaft mir das anzugucken. Ich war richtig begeistert und es hat angefangen, in mir zu lodern, mit irgendwem das mal auszuprobieren und da mal so richtig intensiv reinzugehen. Genau, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen auch davon begeistern. Die Frage ist jetzt, was könnt ihr machen? Manche haben schon 2erschaften. Ihr könnt ja, also ich gebe euch gerne den Fragenkatalog, wenn euch langweilig ist. Für eure 2erschaften und könnt das mit integrieren. Oder ihr sucht euch jemanden und startet einfach mit dem Programm. Ich habe alles, was man dazu braucht, nämlich nichts. Und ihr könnt einfach loslegen. Wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr euch an mich wenden. Ich auf jeden Fall werde mir heute 2 Nasen suchen, 1 oder 2 von denen, die hier sind. Auch das ist, glaube ich, geistgeleitet. Dann, wer heute da war und wer nicht, und möchte das Programm starten. Ich hoffe, ich finde irgendwen. Wenn sich schon jemand angesprochen fühlt, kommt gerne auf mich zu. Ich würde sagen, ich bete noch gerade und dann entlasse ich euch in den Sonntag, oder wie sagt man das so schön? Ja, Vater, ich danke dir dafür, dass du so die Tür bist und die Verbindung zwischen uns und Gott. Du hast durch dein Sterben und dein Auferstehen die Tür aufgemacht und den Weg freigesetzt, dass wir Begegnung mit dir haben dürfen. Und damit du so in meinem Leben so richtig schwingst und auch richtig an Ort und Stelle in den Angeln hängst, brauche ich immer wieder andere Christen, die mich darauf aufmerksam machen, du, deine Tür, die ist irgendwie nicht in Waage. Das schwingt nicht richtig. Und ich bitte dich darum, dass du ja, uns als Gemeinde und jedem Einzelnen hier immer wieder so Begegnungen schenkst mit Menschen und auch vielleicht 2erschaften oder Dreierschaften, wo wir miteinander so richtig intensiv, auch in den Themen, die wir vor anderen Leuten nicht ausbuddeln würden, an die Arbeit gehen können, wo wir uns so trauen, uns zu öffnen und wo die richtig fundamentalen Dinge bearbeitet werden können, die tiefliegenden Sachen. Und ich bitte dich, dass du ja, uns da segnest mit solchen Menschen, dass du sie immer wieder zu uns schickst, geistliche Leiter oder auch geistliche Kinder, wo du uns dann zum Segen werden lässt für andere Menschen. Und so bitte ich dich, dass du uns jetzt in den Sonntag schickst und uns mit einer guten Zeit beim Kirchencafé und bei der Kaffeezeit segnest. Amen.